Feministische Bibelgespräche. Der Podcast mit Ulrike Metternich und Lucia Sutter-Rehmann. Herzlich willkommen zu unseren feministischen Bibelgesprächen. Mein Name ist Ulrike Metternich. Ich bin Projektstudienleiterin an der Evangelischen Akademie zu Berlin.
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin Lucia Sutter-Rehmann und Titularprofessorin an der Theologischen Fakultät in Basel. Ich freue mich heute ganz besonders, dass wir zu dritt ein Gespräch machen können und dass du da bist, unsere Kollegin und Freundin Brigitte Kahl.
Schön, bei euch zu sein.
Liebe Brigitte, du hast seit fast 30 Jahren einen Lehrstuhl für Neues Testament am Union Theological Seminary in New York. Und schön, dass du heute nicht in New York bist, sondern in Berlin. Du bist in der DDR aufgewachsen. Du hast Theologie studiert in Leipzig und Berlin, promoviert und habilitiert. Und den Ruf in die USA zum Union Theological Seminary bekamst du 1998. Und 6 Jahre später wurdest du zusätzlich Associate Professor in der Abteilung Religion der Columbia University in New York. Also ist New York sozusagen deine zweite Heimat geworden, denke ich. Brigitte, du hast mir erzählt, dass du zu DDR-Zeiten ja nicht so gut reisen konntest, auch schon nicht nach Italien oder Griechenland. Und du hättest dir ja gern mal die Tempel der Antike angesehen. Aber du hattest ja in Berlin den Pergamon-Altar vor der Tür. Ein monumentaler großer Altar aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Ich glaube, der ist so um 35 bis 33 Meter. Der wurde im 19. Jahrhundert von einem deutschen Ingenieur ausgebuddelt und wie damals alles nach Berlin gebracht. Und jetzt stelle ich mir das so vor. Du nimmst dir die Bibel, du gehst ins Pergamonmuseum vor diesen Altar und schaust dir an, wie die Lebens- und Glaubenswirklichkeiten da so dargestellt sind. Und dann liest du, was sagt Paulus im Galaterbrief. Und Galaterbrief ist ja auch dein halbes Leben. Du hast ihn ja auch für die Bibel in gerechter Sprache übersetzt und ein Buch drüber geschrieben. Und dann schaust du dir den Altar an und sagst, so ist die römische Weltordnung gedacht. Oben die Götter, unten die Menschen. Oben die Kaiser, die sich ja schon selbst als Götter sehen. Und ganz unten, unter den Hufen der Pferde der Soldaten, die Besiegten. Diese strenge Ordnungskategorie oben und unten zerteilt die Welt in zwei unüberbrückbare Gegensätze. Und diese Zweiteilung nennst du die binäre Struktur der herrschenden Ordnung.
Ja, genau. Das finde ich unheimlich spannend, Brigitte, wie du das machst. Und ich frage mich, wie du diesen Blick so entschärfen, so entwickeln konntest. Du schaust diesen Altar an und siehst nicht nur die Schönheit, die handwerkliche, künstlerische Schönheit der Figuren, sondern du siehst, wie es den untersten Menschen geht, die unter den Füßen der Rosse liegen, die zertrampelt werden. Ja, auch dein Buch über den Galaterbrief, das ich mit ganz großer Spannung gelesen habe, das ist wirklich ein ganz wegweisendes Buch. Also auf Deutsch heißt der Titel ungefähr Die Galater neu gedacht, neu gesehen, lesen mit den Augen der Besiegten. Und ja, das wollen wir heute ein bisschen machen, lesen mit den Augen der Besiegten. Und darum nochmals, Brigitte, die Frage, wie bist du denn zu diesem Blick gekommen, dass du wirklich eine imperiumskritische Theologie entwerfen konntest? Kannst du uns das ein bisschen schildern?
Das ist eine lange Frage, eine kurze Frage, aber die eine sehr lange Antwort eigentlich braucht. Und ja, also erstmal danke, Ulrike, dass du das so toll zusammengefasst hast. Ich habe mit Spannung zugehört, wie du das so ganz kurz, das ganze Buch auf einen Punkt bringst. Und ja, also der Pergamon-Altar, das stimmt. Da bin ich ganz viel gewesen und da habe ich ganz viel gelernt. Aber natürlich hatte ich da auch Lehrer, zum Beispiel Peter Weiß, der hat ja die Ästhetik des Widerstands geschrieben und da wurde diese Lesart eigentlich entwickelt, von, dass man das auch von unten lesen kann. Also dass man nicht nur, wie es in der sozusagen ja eigentlich die Norm für den Museumsbesucher oder für die Museumsbesucherin ist, dass man da eben auf die Götter starrt, sondern dass man auch guckt, was eigentlich da unten passiert. Und unten am Pergamonaltar, da werden die Giganten gezeigt, wie sie sozusagen von den Göttern niedergezwungen werden. Und für mich war das so interessant, weil das eigentlich historisch die Galater und Galaterinnen sind, die da sterben müssen. Und die wurden so in der Antike als richtig elementare Bedrohung gesehen. Das waren die Barbaren der Antike über weite Strecken. Und die haben die Griechen irgendwie bedrängt und die Griechen haben die sozusagen versucht, sozusagen sich vom Leibe zu halten und dann auch die Römer. Also die haben ja Rom erobert und das waren die einzigen, die das geschafft haben. Und das haben sie dann nicht gehalten, aber sie sind sozusagen eingegangen als die Bedrohung für das Imperium in die Geschichte. Und das habe ich immer wieder versucht, am Pergamonaltar mir nachzubuchstabieren. Und natürlich, warum kommt man auf sowas, wenn man Theologie in der DDR studiert hat und dort auch praktiziert? Das ist natürlich, man steht im Schatten der Imperien in Berlin sowieso. Und man versucht überhaupt sich zu fragen, kann man die Bibel, kann man den Galaterbrief, der ja immer sehr von oben gelesen worden ist, kann man den auch anders lesen? Und ich habe das dann später in den USA erstmal so richtig auch verstanden, was das bedeutet, weil ich ja dann sozusagen von einem Imperium in das andere geraten bin und dann auf einmal mit dem römischen Imperium konfrontiert war. Also in Berlin hat man das Deutsche Reich und das Kaiserreich und die zwei Weltkriege, die dort dranhängen. Und in Amerika war man auf einmal in einem ganz anderen Kontext und da ging es römisch und da sind überall die Monumente römisch geprägt. Und deshalb bin ich eigentlich bei dieser Imperiumsfrage geblieben und es ist immer sehr stark über die Bilder vermittelt worden, über die Architektur, weil das ist das Erste, was man sieht, wenn man in Berlin geht, dann sieht man die ganze Geschichte, die sozusagen da vor einem steht, in den Bauten. In New York ist es genauso. Also da hat man die visuellen Relikte der römischen Macht, die man ja immer irgendwie ganz tief verehrt hat. Und daran habe ich gearbeitet eigentlich die ganze Zeit.
Das ist ja interessant. Die Römer waren ja gar nie in den USA, werden unsere Hörerinnen jetzt denken. Aber du siehst natürlich die Welt, also wie das, was da gebaut ist, was da steht oder liegt, hat einen Bezug auf die römische Ordnung, auf die römische Macht. Im übertragenen Sinne nehme ich an.
Ja, man hat versucht, das römische Weltreich, das ist eigentlich die Urmacht sozusagen an der Wiege auch der westlichen Zivilisation oder eine der Urmächte. Und das ist das, was bis heute auch in unsere ganze Kulturgeschichte nachwirkt. Und in Amerika denke ich ganz besonders, das merkt man auch daran, dass das jetzt wiederkommt. Also jetzt werden römische Slogans eigentlich zitiert und versucht man römische Frisuren zu imitieren oder also nennt seine Kinder, ich weiß nicht, wer das ist, Elon Musk oder Bezos oder so, die nennen ihre Kinder nach römischen Imperatoren. Das ist eine sozusagen eine Fiktion, in die man sich reinbegeben möchte und die man imitieren, was man imitieren möchte, weil das sozusagen der Gipfel der Macht Entfaltung galt.
Und du sagst ja auch, dass diese Machtstrukturen von Ordnungskategorien leben, von oben und unten und von einer Zweiteilung der Welt. Die da oben und die da unten. Und es gibt ja im Galaterbrief verschiedene Stellen, wo diese binäre Ordnung aufgebrochen wird. Und im feministischen Bereich fällt uns sicher allen ganz schnell Galater 3, 28 um, wo es ja auch darum geht, können wir verschiedene Menschen in eine Gemeinde zusammenbringen? Und schreibt Paulus, ich lese das mal gerne vor, und zwar in deiner Übersetzung, da ist nicht jüdisch noch griechisch,
Da ist nicht versklavt noch frei. Da ist nicht männlich und weiblich. Denn alle seid ihr einzig einig im Messias Jesus. Und da wollte ich dich auch schon fragen, was ist denn an deiner Übersetzung so spezifisch, dass du sagst, einzig einig im Messias Jesus? Also, was hast du dabei gedacht, als du die Übersetzung so gewählt hast?
Ja, das ist eine ungewöhnliche Übersetzung. Im Griechischen steht da eigentlich eins, einer, ihr seid einer. Und ich wollte diese Maskulinisierung ein Stück aufbrechen und habe deshalb einzig einig gewählt. Das ist ein Versuch. Aber worum es eigentlich geht, ist, dass diese Einigkeit sehr einzigartig ist tatsächlich. Und zwar, es ist nicht die Einigkeit, die auf Gleichheit beruht, dass man sagt, okay, wir gehören alle der gleichen Partei an oder wir sind oder der gleichen Religion oder wir sind durch dieses oder dieses miteinander verbunden. Erstmal sind das Leute, die absolut gegensätzlich sind, gegeneinander strukturiert oder polarisiert. Das sind sozusagen die großen Gegensatzsysteme, die die menschliche Gesellschaft durchziehen. Jude und Grieche, wir und die anderen. Jude und Grieche oder Jude und Heide oder Heidin, das sind wie Feuer und Wasser, die kann man nicht zusammenbringen. Und genauso Sklave und frei, das sind die Gegensatzsysteme, die sozusagen auf denen die Gesellschaft basiert. Und genauso natürlich Mann und Frau, das Urälteste davon. Und Paulus sagt nicht, dass die Gegensätze aufgehoben werden, sondern er will die Gegensätze und er will, dass in diesen neuartigen Gemeinschaften, dass man da lernt, anders umzugehen mit Gegensätzen, mit Verschiedenheit, aber auch mit Gegensätzen. Und deshalb sollen die Leute auch verschieden bleiben. Er will keine neue Homogenität schaffen zunächst mal, sondern er will, dass man durch die Verschiedenheit und durch die Verfeindung hindurch zu einer neuen Form von Solidarität findet. Und das ist, denke ich, das ist das große Projekt von Paulus. Und das ist so eine Herausforderung eigentlich, dass man das ganz schnell versucht hat, wieder irgendwie ein Stück mehr kompatibel zu machen mit der herrschenden Weltordnung. Aber eigentlich ist es ein Angriff, ein groß angelegter Angriff, ein fundamentaler Angriff auf, wie die Welt funktioniert. Dass man immer sozusagen die einen hat und die anderen und die stehen gegeneinander. Und das sind diese sogenannten Ordnungskategorien, die sich sozusagen, die immer die Welt polarisieren und die Gesellschaft polarisieren und mich polarisieren gegen dich. Und gegen die anderen. Und das ist sozusagen das Prinzip, wie die Gesellschaft funktioniert. Und Paulus ist irgendwie darauf gekommen, dass man dort ansetzen muss. Und das ist, glaube ich, auch das Gesetz, was er meint und was er kritisiert, scharf kritisiert. Das dagegen will er angehen.
Also das ist wirklich ganz spannend heute. Spricht man ja viel, wir sind eine polarisierte Gesellschaft. Die Gegensätze, die du ansprichst, die sehen, hören, spüren wir täglich. Und mit diesen Gegensätzen ist ja immer eine Dominanz verbunden. Also es ist ja nicht nur, es gibt männlich und weiblich, sondern es gibt im selben Atemzug, es gibt diejenigen, die eine Nummer eins auf dem Rücken tragen und die anderen die zwei. Also Ordnungskategorien teilen nicht nur in Gegensatzpaare auf, sondern gleichzeitig in ungleichgewichtige Gegensatzpaare, also in schräge Paare. Das beschäftigt Paulus offenbar den ganzen Galaterbrief hindurch und ich denke, da kannst du uns wirklich ganz viel helfen, Brigitte, wenn du uns zeigst, wie du das liest. Ich möchte eigentlich jetzt gerne auf eine andere Stelle kommen, aber es hat beliebig viele im Galaterbrief, die da passen würden. Einfach den Satz aus Galater 4, 3, diesen Vers, da hast du das so übersetzt. Solange wir noch unmündig waren, sind wir versklavt unter die Ordnungskategorien der Welt. Und Luther hatte das ja also im Prinzip sehr ähnlich übersetzt, aber statt Ordnungskategorien hat er geschrieben, die Mächte der Welt. Und das ist ja so was Schwammiges, nicht? Was sind die Mächte der Welt? Ist das metaphysisch? Ist das politisch? Ist das psychologisch? Was ist das? Aber du sagst, Paulus meint, das sind diese Ordnungskategorien, die du ja auch auf dem Pergamonaltar als oben und unten gesehen hast.
Ja, das glaube ich. Also keiner weiß richtig, was Paulus da meint. Das ist einer der wirklich nebulösesten Begriffe, die so im Neuen Testament herumgeistern. Aber ich glaube, wenn man liest, wenn man den Kontext liest und sieht, dass er gerade vorher das gesagt hat, mit hier ist nicht mehr Jude noch Grieche, nicht mehr Sklave noch Freier, nicht mehr männlich und weiblich, dann weiß man, dass es darum geht, um diese Mächte, die es schaffen, die Menschheit sozusagen immer einzusortieren in diese gegenpolischen Lager. Diese Gegenpoligkeit, die ist wichtig für die Macht, die ist wichtig für das Imperium, weil eben tatsächlich dann immer die einen die Nummer eins auf dem Rücken tragen und dann kann man, das begründet die Macht. Und ich glaube, das meint Paulus, diese Grundordnung der Welt, dass man in der Antike meinte man sogar, dass diese Gegensatzpaare, die immer hierarchisch waren, es geht nicht um Gegensatzpaare an sich, um Verschiedenheiten oder auch um Binaritäten an sich, sondern es geht darum, um diese Herrschaftsbinaritäten, die immer in der Antike, von denen man meinte, dass sie die Grundbausteine der Welt wären. Also daraus, das ist, wo die ganze Welt hängt darauf, dass die Welt in diesem Gegensatzsystem einsortiert ist und nur so funktionieren kann. Und wenn wir da rausgehen, dann haben wir Chaos und dann funktioniert gar nichts mehr. Und wir brauchen die Macht und wir brauchen, und wenn man die Macht so definiert, braucht man auch den Krieg. Weil dann immer wieder man sozusagen gegen die dagegen aufbegehren, muss man immer wieder kämpfen. Mhm. Und deshalb wird auch der Krieg natürlich als Vater aller Dinge da gedacht. Das hängt mit diesen Polaritäten zusammen. Und ich glaube, Paulus, und das ist eine ganz grundlegende, eine revolutionäre Entdeckung, dass er meint, das Gesetz, aus dessen Bannkreis wir uns befreien müssen, das ist dieses Gesetz der Herrschaftsbinaritäten. Und das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, die eigentlich kaum aufgegriffen worden ist bis jetzt. Ich habe das selber den Anstoß von meinem Vorläufer am Union Theological Seminary bekommen. Das ist Lou Martin gewesen. Der hat das, bei dem habe ich das zum ersten Mal gelesen. Aber es ist kaum, es wird kaum sozusagen bedacht, weil da wirklich sehr viel dran hängt. Da gerät so viel sozusagen ins Rutschen, wenn man an dieser Grundordnung der Welt im Gegensatzsystem zweifelt. Aber das genau ist, was Paulus mit Gesetz meint. Und das, denke ich, ist eine ganz wichtige Einsicht, die wir sehr brauchen, weil wir ja natürlich immer gedacht haben, Gesetz wäre das jüdische Gesetz, das wäre die Tora. Mhm. Aber es geht um viel mehr als um die Tora. Die Tora kann auch so binär herrschaftlich sich konfigurieren. Aber die Tora ist von Hause aus was ganz anderes, nämlich wirklich eine Befreiung aus dieser Zwangsherrschaft des Gesetzes, dieser polarisierenden Zwangsherrschaft. Und ich glaube, das ist die Frage, vor der wir gerade stehen. Wollen wir wirklich wollen wir diese Gegensteuerung, wollen wir das, die Paulus eigentlich reinbringt in die Theologie, wollen wir das akzeptieren oder wollen wir das weiter so tun, wie wir es bis jetzt gemacht haben?
Also ich denke auch, wir finden ja auch im Galaterbrief gleich weiter, auch im vierten Kapitel, Stellen, wo wir merken, das ist kein Gedankengang nur, den Paulus da hat, sondern es hat eine ganz, ganz praktische Wirkung in den Alltag. Ja, ich lese jetzt mal ein Stück vor, auch in deiner Übersetzung aus Galater 4. Damals freilich, als ihr von Gott nichts wusstet, habt ihr Göttern und Göttinnen sklavisch gedient, die in Wirklichkeit ein Nichts sind. Wenn ihr nun jedoch Gott kennt, wie könnt ihr euch wieder rückwärts wenden zu den schwachen und armseligen Ordnungskategorien, denen ihr euch von neuem versklaven wollt? Besondere Tage und Monate und Zeiten und Jahre begeht ihr. Also hier höre ich raus,
diese Ordnungskategorien, wie du es übersetzt, sonst heißt es ja Mächte oder so, sind nicht nur ein gedankliches Konstrukt, sondern werden auch im Alltag gelebt und gesehen.
Ja. Ja, also diese Stelle ist eine der umstrittensten und auch wieder rätselhaftesten Stellen im Galaterbrief, wo also sich die Gelehrten seit ewig drüber streiten, was das eigentlich heißt. Ich denke, was wichtig ist, es kommen ja wieder diese Ordnungskategorien vor, aber die werden gleichzeitig in eins gesetzt mit Götzendienst. Und das ist ja auch wieder so ein großes Reizwort in der ganzen Theologie. Was ist denn eigentlich die Götzen und was heißt, dass man keine anderen Götter haben soll neben Gott? Ist das eine Kriegserklärung an andere Religionen? Ist das eine Intoleranz, die man ja immer dem Monotheismus, dem jüdisch-christlichen Monotheismus gerne vorwirft? Und ich glaube, wenn man das mit den Ordnungskategorien, also mit den binären Ordnungskategorien oder den Kategorien der binären Herrschaftsordnung gleichsetzt, dann wird das eigentlich, bekommt das auch eine ganz andere Drehung, weil eigentlich geht es dann darum, nicht um andere Götter oder um die Götter anderer Religionen an sich, sondern es geht um die Vergötzung der Macht. Das heißt, die Macht, die sich immer stützt eben auf diese binären Oppositionen und Entgegensetzungen und dass man in diesem, wenn man aus diesem Fahrwasser ausbricht, wenn man da raus, also aus diesem Gefängnis, wie Paulus das mir beschreibt, ausbricht, dann ist man in einem anderen Bereich und ich glaube, hier steckt ganz viel drinne, was wir erstmal neu überhaupt freilegen müssen, was das bedeutet. Und das ist natürlich die alte biblische Idee aus dem Buch Exodus, dass der Gott ein Gott der Befreiung ist und ein Gott, der gegen die Mächte steht, gegen die Großmächte und gegen die Großmächte und ihre Herrscherfiguren. Und die sich immer als Gott auch natürlich feiern oder anbeten lassen. Das ist ja nicht erst bei den Römern in die Welt gekommen. Das war schon in Mesopotamien so, dass der König eine ganz besondere Verbindung zur Gottheit hatte. Nur der König. Und das war in Ägypten so. Das war immer die Versuchung der Herrscher, sich sozusagen mit Gott gleichzusetzen. Und das ist diese Vergottung der Macht, ist eigentlich das, was Paulus sozusagen als Götzendienst anklagt und meint, dass die Galater da wieder zurückfallen, weil sie eben diese neue Ordnung des Miteinanders im Unterschied zum Gegeneinander und übereinander, weil der Paulus sieht, dass sie da irgendwie weggehen davon, dass sie das nicht mehr durchhalten können, dass sie nicht so verschieden sein können von dem, wie eigentlich doch die Welt immer funktioniert.
Und wie würde das dann praktisch in der Gemeinde auch sich auswirken, wenn man so anders denkt?
Naja, für Paulus ist diese Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgerinnen und Jesus-Nachfolgern ein Übungsfeld. Wie kann man lernen, verschieden zu sein und doch solidarisch zu sein. Nicht gleich zu werden, sondern wie kann man das schaffen, eine neue Form des Miteinanders. Der Paulus, das haben wir auch vergessen, hat ja nicht die Bezeichnung Christen eigentlich. Die gibt's bei ihm überhaupt nicht. Er meint nicht, dass die Jesus-Nachfolgerin eine neue Religion sein sollen, sondern er meint, dass sie sowas wie eine Interreligion sind, eine neue Basis, auf der sich die Verschiedenen treffen können und neue Formen des Zusammenlebens ausprobieren. Das ist also zum Beispiel, ja, das kommt, ich weiß nicht, ob du diesen Vers 5,13 hast. Da wird das auf eine ganz zugespitzte Art gesagt, wie er sich das vorstellt. Ich weiß nicht, ob du das...
Ja, Moment, wir haben das gleich. Wir haben ja eine Bibel auf dem Tisch.
Sehr schön.
Lucia, liest doch dann mal ab 5,13 die ganze Stelle durch. Ist natürlich auch immer sehr wichtig zu hören, so, wie wird denn sowas dann gelebt?
Jawohl, da ja. Habe ich das.
Also, ich lese mal diese Stelle ab 5,13. Denn zur Freiheit seid ihr berufen worden, liebe Geschwister.
Auf eins jedoch gebt Acht, dass die Freiheit nicht zu einem Vorwand für die Selbstsucht werde, sondern dient einander in der Liebe. Und das ist es, die Übersetzung aus der Zürcher Übersetzung.
Also da fehlt was.
Mit dir kommst du auch klar.
Da fehlt was ganz, ganz Entscheidendes. Das ist was, also die Provokation dieses Verses ist, ihr seid zur Freiheit berufen, aber benutzt die Freiheit nicht als Vorwand für das Fleisch. Und das Fleisch ist für den Paulus der sozusagen das Zurückgehen in die Ordnung, in die Weltordnung, in die Machtordnung, in die polarisierte Ordnung. Das ist für ihn Fleisch. Aber er sagt, ihr seid zur Freiheit berufen, nutzt das nicht als Vorwand, um zurückzufallen, sondern leistet einander durch die Liebe, leistet einander Sklavendienste. Das ist also eine ganz große Provokation. Und das ist so völlig absurd eigentlich. Wenn sie frei sind, dann leisten sie sich doch nicht Sklavendienste. Dann sind sie froh, dass sie frei sind. Und der Paulus sagt, nee, so geht es nicht, weil es ist die Sklaverei und Freiheit, das ist einfach die bestehende Ordnung. Und wie kommen wir da raus? Und da meint er, also wenn ein Sklave freigelassen wird oder eine Sklavin, dann hat sie das geschafft, dann ist sie raus. Dann sind die anderen zwar noch versklavt, aber sie selber, die Person, hat es geschafft. Und der Paulus sagt, so ist es nicht gemeint, so kann es nicht funktionieren, denn dann bleibt alles eigentlich beim Alten. Sondern er hat eine ganz verrückte Idee. Er sagt, ihr leistet gegenseitig euch Sklavendienste. Das heißt, also in der Antike heißt es ja, ich bin frei, wenn ich einen Sklaven habe. Das ist das Kennzeichen eines freien Menschen, dass er eine Sklavin hat oder einen Sklaven. Und wenn ich sozusagen selber Sklavendienst leiste, freiwillig dem anderen, dann wird der andere als freier Mensch behandelt, egal wie sein Status ist. Also da wird die Ordnung unterwandert. Das heißt, ich behandle den als frei. Und dann bin ich aber dann eigentlich der Sklave. Also ich gehe in die Sklavenrolle hinein und der andere wird dadurch frei oder die anderen. Und das ist aber jetzt als gegenseitig, sagt der Paulus, leistet euch wechselseitig Sklavendienste. Das heißt, es leistet mir dann auch wieder jemand Sklavendienste und dadurch werde ich wieder frei. Das heißt, das ist ein ganz dynamisches System, wo immer wieder die bestehenden Verhaltensweisen unterwandert werden und sozusagen ad absurdum geführt werden, indem jemand etwas macht, was man eigentlich natürlich nicht will und nicht soll und nicht möchte. Sklave sein. Und das ist dieses nach unten gehen, an den Boden im Grunde der Gegensatzordnung und dass dort eine Verwandlung stattfindet, dass da sich die Verhältnisse ändern. Und das ist, also für Paulus ist das eigentlich die Logik der Auferstehung, so wenn man das ganz theologisch sagt. Das ist das, dort diese, da ist man an dem Puls dieser Transformationskraft, um die es eigentlich überhaupt sowieso geht. Also diese Transformationskraft, die für Paulus durch die Auferstehung in die Welt gekommen ist und der man im Grunde, die man in deren Kreis oder in deren Kraftfeld man sich begeben muss und kann. Das sind die Praktiken, die das ermöglichen.
Das ist natürlich im Prinzip anstrengend. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, diese Solidarität so ernst zu nehmen, dass ich unangenehme Sklavenarbeit übernehme, dann ist das erstmal für Freie anstrengend. Und das, was du jetzt am Schluss auch noch gesagt hast, da kommen wir ab ins Zentrum der Transformation. Also wenn man das ausprobiert, wenn man das wirklich tut, dann kommt man wie zu einer Kraftquelle, die Auferstehung heißt oder die Freiheit heißt, die neues Leben heißt. Da beginnt etwas zu sprudeln, das man vorher gar nicht gekannt hat. Man war ein freier Mensch oder ich bin auch ein freier Mensch. Meine, es sei ja gut so, ja, ich bin frei. Aber beim einander helfen oder ganz fest solidarisch mit anderen Menschen mittragen und mitarbeiten, das setzt manchmal schon auch Kräfte frei, die ich gar nicht wusste, dass es gibt. Und in dem Sinn möchte ich dich jetzt auch fragen, Brigitte, wie kam Paulus dazu, so einen wahnsinns modernen Gedanken, sage ich jetzt mal, zu denken, dass das Ordnungskategorien sind, die einfach unglücklich machen, die die Welt kaputt machen, die uns Menschen gegeneinander formieren statt miteinander. Wie konnte Paulus so etwas Revolutionäres überhaupt denken?
Ja, das ist diese Frage, was war eigentlich Damaskus und was hat ihn da getroffen wie ein Blitz und was hat ihn verändert? Also er war damals vor Damaskus war er ein ganz rigoroser und man kann sagen wirklich fanatischer, sozusagen Vertreter eines, was er meinte, rechtgläubigen Judentums. Und da stand er gegen alle Leute, die irgendwie nach rechts oder links abgewichen sind. Und also vor allen Dingen natürlich die Jesus-Leute, die hatte er ganz stark im Visier. Und er versuchte, wird gesagt, er versuchte, die zu vernichten. Da wird eine ganz militante Sprache gebraucht. Er war ein Militanter. Und er hat aber auch alle anderen.
Ich muss sagen, Brigitte, warum er gerade die Jesus-Leute so im Visier hatte?
Naja, weil die natürlich, die waren besonders, die haben alles eigentlich aufgeweicht. Was soll man, also man lebt, also das ist die Zeit vor dem jüdischen Krieg. Also die Römer, die werden immer übergriffiger und werden immer, maßen sich immer mehr Macht an. Und es bildet sich im Land, brodelt es. Also weil das Volk bettelarm ist. Und sozusagen die Frage ist, wie soll das überhaupt jetzt so weitergehen? Und der Paulus ist, benutzt die genau wie man das auch vielleicht heute erlebt, in dieser Situation von Unsicherheit, Gefahr und Bedrängtheit, benutzt er auch eher diese binäre Ordnung, um sich selber eine klare Marschrichtung zu geben. Also so ist das, ich muss gegen alle, die sozusagen, die aus der Reihe fallen, muss ich vorgehen, damit die Welt wieder in Ordnung ist. Und das ist die Art, wie ich Gott diene. Und diese Leute, die da dem Messias nachfolgen, die machen das alles falsch. Also die verehren einen gekreuzigten Messias. Wie kann man sowas machen? Das ist doch der reine Defätismus. Wir brauchen doch einen starken Messias, der uns rettet, der uns anführt, der irgendwie die Welt wieder in Ordnung bringt und vor allen Dingen unsere Dinge wieder in Ordnung bringt. Als jüdisches Volk, was von den Römern unterdrückt wird. Und diese Christen, die weichen das auf, oder die heißen nicht Christen, ich muss mich gleich revidieren, die heißen nicht Christen damals, das sind einfach die Nachfolger eines Messias, der in Galiläa gelebt hat und in Jerusalem hingerichtet wurde. Und die bringen das durcheinander und deswegen hat er die ganz besonders auf dem Kieker sozusagen. Ja, ich weiß nicht, ob der gekreuzigte Messias ist unmöglich, aber auch die Praktiken, die sie haben, die sind nicht richtig orthodox, die halten Gemeinschaft mit Leuten, vor denen man sich eigentlich fernhalten muss, die gerade als sozusagen im Zeichen, dass man das Judentum reinhalten will, also die halten da die Regeln nicht ein, die Spielregeln, die Reinheitsspielregeln, die sich nicht gemein machen mit Leuten, mit denen man eigentlich die Sünder sind. Und diese Jesusbewegung bringt genau schon diese ganze binäre Nomenklatur durcheinander. Und das ist das, was Paulus als ein heiliger Krieger, der er damals ist, natürlich absolut unakzeptabel findet.
Und dann kam Damaskus, wie du das jetzt angetönt hast, also Damaskus heißt Paulus reiste ja herum und reiste auch nach Damaskus. Und da hatte er dann diese Offenbarung. Also er begann die Welt anders zu sehen.
Ja, er beginnt die Welt anders zu sehen. Und wir haben das von ihm selber nur in ein paar ganz kurzen und fast kryptischen Bemerkungen. in der Apostelgeschichte steht das sehr viel ausführlicher, aber auch nicht vielleicht so ganz richtig. Also ihm wird ja der Messias offenbart. Das ist, er sagt Apokalypsis. Das ist, er hat eine Offenbarung. Und das ist das, glaube ich, was es auch braucht. Also wir brauchen so eine Offenbarung. Er sieht plötzlich, was das alles macht, wie er die Welt, wie er seine Mitmenschen und wie er die Welt behandelt. Was das heißt. Und er kriegt von diesem Messias, der sich ihm da offenbart, der und als Gottes Sohn ihm von Gott sozusagen offeriert wird und gesagt wird, also das ist mein Sohn, der Gekreuzigte ist mein Sohn. Also das ist alles, was Paulus bis jetzt absolut abgelehnt hat. Das wird ihm von Gott plötzlich mitgeteilt, dass dort genau Gott ist. Und das ist derjenige, der Gekreuzigte, mit dem sich Gott verbündet. Und das ist natürlich, da bricht alles für ihn zusammen, sein ganzes Gottesbild. In der Apostelgeschichte wird gesagt, er wird blind. Er kann überhaupt nicht mehr sehen, weil alles irgendwie völlig verschwimmt vor seinen Augen. Alles ist nichts mehr ist richtig. Und hat ja auch Paulus sozusagen in der Apostelgeschichte eine Art Auferstehung. Also er kann nach 3 Tagen wieder sehen, er beginnt wieder zu leben, aber anders zu leben. Und in Galater wird gesagt, er wird zu den Heiden geschickt. Und das sind genau diejenigen, die eigentlich seine Feinde sind. Das ist das, wogegen er angeht, wogegen er steht, mit dem er sich nicht gemein machen will. Die Heiden, er ist doch ein strenger, strenggläubiger Jude. Das geht doch nicht. Das sind doch die anderen. Und zu denen schickt ihn Gott, genau zu denen, er soll denen eine gute Nachricht verkünden, die gute Botschaft, dass einer von denen, die am Boden der römischen Ordnung leben, gelebt haben, der von der römischen Ordnung niedergemacht worden ist auf brutale Weise und gekreuzigt, dass dieser von Gott wieder zum Leben, ins Leben zurückgebracht worden ist und dass der eine neue Gemeinschaft gründet, also ein neues Verbündnis zwischen den Menschen.
Das ist eigentlich genau das, was du dann auch beschreibst mit einzig, einig, nicht dieses Verbündnis, solidarisch miteinander zu sein, ohne gleich zu sein, die Unterschiede weiter bestehen zu lassen, aber zusammen an einer Vision von Menschenfreundlichkeit zu arbeiten. Liebe Brigitte, es ist so spannend, dir zuzuhören und mit dir diesen Gedanken zu verfolgen, den Paulus im Galaterbrief unermüdlich verfolgt. Die Zeit ist aber schon ziemlich um für unsere kleine Folge des Podcasts. Und ich denke, du hast uns schon zeigen können, wie Paulus ein aktueller, kritischer Denker ist, der, ich sage mal so, dank einer Offenbarung neu sehen gelernt hat. Das finde ich unheimlich toll und stark. Und ich danke dir, Brigitte, dafür.
Ich danke euch. Das war schön, mit euch zu reden darüber.
Ja, und ich habe immer noch so eine Bibelstelle, die das nochmal so zusammenbringt, dass Paulus sich ja gar nicht vom Judentum entfernt, denn in Galater 5,14 steht ja, die ganze Tora ist in einem einzigen Wort erfüllt, liebe deinen Nächsten und deine Nächste wie dich selbst. Und das aktualisiert er ja mit dieser Botschaft, dass er sagt, wir müssen doch ganz anders zusammenleben, damit die Tora damit gerade auch mit dieser Liebe zu dem Nächsten wirklich gelebt werden kann. Und dass wir von diesen Gegensatzpaaren und diesen Ordnungsstrukturen, die uns trennen, dass wir uns davon verabschieden und dass wir wirklich uns die Freiheit nehmen, uns von Herrschaftsstrukturen zu verabschieden. Und ich denke, gerade in unserer aktuellen politischen Situation ist das ja eine ganz, ganz große Herausforderung, sich davon zu befreien, in oben und unten, in schwarz und weiß und in Gegensätzen zu denken, an der Polarisierung der Welt teilzunehmen. Lesen wir weiter mit dir, Paulus, den Galaterbrief, und lassen uns von der biblischen Gottheit inspirieren. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Folgen Sie uns kostenfrei bei Spotify und auf vielen weiteren Plattformen. Oder hören Sie uns direkt auf der Webseite der Evangelischen Akademie zu Berlin unter eaberlin.de/feministische Bibelgespräche.